Heute am Sonntag Kantate sollen die Dank- und Loblieder erklingen. Mir fällt auf in der Bibel eine merkwürdige Formulierung, und mit der will ich Sie heute Morgen grüßen. Da heißt nämlich nicht, meine Lippen sollen Gott rühmen, sondern da heißt immer, meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sie freuen. Oder lobe den Herrn, meine Seele. Dort, wo die Depressionen sitzen, wo die Belastungen und die Schwermut sitzt, dort soll das Gotteslob erklingen. Und so wollen wir auch heute mit einstimmen in das Gotteslob mit dem Lied 197. Du, meine Seele, singe wohl auf und singe schön die Verse 1, 2 und 4 vom Lied 197. Freundlicher und treuer Herr, an diesem herrlichen Sonnentag in der Frühlingsblüte hat uns schon so viel Freude erfüllt. Und doch ist das Größte, dass wir dich, lieber Herr, heute Morgen anbeten dürfen. Es kommt doch alles aus deiner gütigen Hand, was du uns schenkst, und noch so viel mehr, was wir oft nicht entdecken und verdrängen. Da wollen wir dir heute Morgen danken, dass du in unserem Leben auch alle die Not lösen willst, die wir nicht lösen können. Wir wollen bei dir abladen mit Sorgen, Jammer und Lasten. Und wir wollen auch vor dir bekennen, dass wir gesündigt haben in Gedanken, in Worten und in handfesten Taten. Vergib uns, lieber Herr. Wir sind so froh, dass du uns heute Morgen ganz neu begegnen willst und dass wir alle im Glauben ganz neu dich erkennen dürfen als unseren Herrn und Heiland und Erlöser. Und so wollen wir dir jetzt in der Stille all das bringen, was uns bekümmert. Wir beten in der Stille. Wir wollen dir danken für alle deine Güte und Liebe, lieber Herr. Amen. Nun freuen wir uns, dass wir zwei Gäste unter uns haben. Und ich habe den einen gebeten, uns doch ein Grußwort zu sagen. Unten sitzt noch Robin Dirks aus Mali, ein Missionar der Christenmissionary Alliance. Stehen Sie mal kurz auf. Und neben mir ist jetzt Erik Bösenberg. Und er soll uns etwas erzählen. Jener arbeitet in Mali, das liegt in der Sahara, in Westafrika, und er in Guinea, einem Land, das schrecklich unter der Diktatur von Sekou Touré gelitten hat. Ich bringe euch die Grüße von der evangelischen Kirche in Guinea.
And thanks for your prayers and your financial support of our work going on there.
Ich möchte euch danken für eure Fürbitte und für eure finanzielle Unterstützung, die ihr für diese Christen getan habt bis heute.
The Bible tells us in James, suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to him, go, I wish you well, keep warm and well fed, but does nothing about his physical needs, what good is it?
Im Jakobusbrief steht, wenn einer unter einer Not hat und kein Dach über dem Kopf hat und hungert und man sagt ihm nur, ich wünsche dir alles Gute, was würde das bedeuten? Was wäre das für ein Zynismus für ihn?
This was the situation that the Protestant Church in Guinea was faced with in the beginning of 1990.
Das war die Situation für die evangelische Kirche in Guinea im Jahr 1990.
A civil war had begun in Liberia to the south of us, and all of a sudden many refugees had started to come across the border.
Südlich von unserem Land in Liberia hat ein ganz schlimmer Bürgerkrieg begonnen und viele Flüchtlinge kamen über die Grenze zu uns.
Refugees without their daily food, refugees without clothing, refugees with other needs that the church needed to meet.
Da waren Flüchtlinge, die hatten nichts zu essen, andere hatten keine Kleider und viele andere Nöte kamen und die Kirche hatte sich plötzlich damit auseinanderzusetzen.
The situation became worse in March of 1991 when rebels also went into Sierra Leone and caused many refugees from there to come across the border.
Die Situation wurde dann ganz schlimm, als die Rebellen auch noch in das Nachbarland Sierra Leone eingefallen sind und von dort viele Flüchtlinge auch noch zu uns strömten.
And so today we have as many refugees in Guinea as you have people here in the city of Stuttgart.
Und wir haben jetzt in unserem Land Guinea so viele Flüchtlinge, wie ihr in Stuttgart Einwohner habt.
This is the responsibility that the Protestant Church has in Guinea.
Das ist die Verantwortung, die jetzt die evangelische Kirche von Guinea trägt.
And so since February of 1990 we have had a program to help feed refugees, to help clothe refugees, to help them with medicines. And in other areas.
Nun haben wir seit Februar 1990 ein Programm gestartet, mit dem wir Kleider verteilen und Lebensmittel ausgeben und Medizin den Flüchtlingen geben.
I just want to tell you a story about one of our refugees being helped by the church. His name is Jerry.
Ich möchte euch von einem Mann, von einem Flüchtling erzählen, der in unserer Arbeit drin ist, denn sein Name heißt Jerry.
Jerry was a clan chief of his tribe in the county of Nimba, where the rebels first crossed into Liberia.
Jerry war ein Häuptling in seinem Stamm, in dem Gebiet, wo die Rebellen zuerst anfingen mit dem Bürgerkrieg.
And Jerry had gotten news of the fact that the rebels were going to come across the border, and he alerted the government of that fact.
Und Jerry hat gewusst, dass die Rebellen über die Grenze kommen werden. Und das hat er dann frühzeitig schon als Warnung der Regierung mitgeteilt.
The government sent someone to investigate, but they said that Jerry was lying and they took him and they put him in jail.
Die Regierung hat jemanden geschickt, der das überprüfen sollte, aber sie kamen dann zum Ergebnis und sagten, ach, der Jerry, der lügt halt, und sie haben ihn ins Gefängnis gesperrt.
And a month later, the rebels crossed into Liberia, as Jerry had said, and they began to wreak devastation upon the country.
Aber einen Monat später kamen dann wirklich die Rebellen und es kam so, wie der Jerry vorausgesagt hatte, und eine große Not begann.
As the rebels moved closer and closer to the capital, Jerry became more and more worried about what would happen to him, but finally he was released from prison by the government.
Als die Rebellen dann immer näher an die Hauptstadt kamen, war Jerry in großer Sorge, was wohl mit ihm werden würde, wenn er da im Gefängnis sitzt. Und dann ist es Wunder geschehen, dass er frei wurde.
But Jerry was not free because the rebels now were after him.
Aber Jerry war nicht wirklich befreit, denn die Rebellen waren nun hinter ihm her.
Jerry spent 6 months fleeing the rebels trying to get to Guinea.
Und Jerry war 6 Monate unterwegs, um den Rebellen zu entfliehen und nach Guinea zu kommen.
He saw his material possessions destroyed.
Er hat gesehen, wie all sein materieller Besitz zerstört war.
He saw 17 of his family members killed before his eyes.
Er hat mit eigenen Augen ansehen müssen, wie 17 Familienmitglieder getötet wurden von ihm.
He finally made it to Guinea with two of his children who are living there with him now.
Und er hat nur 2 Kinder mitbringen können nach Guinea, mit denen lebt er nun zusammen.
And Jerry has told me that he cannot go back to Liberia.
Und Jerry hat mir dann mitgeteilt, er kann nicht mehr zurück nach Liberia.
That he has to stay here because he is always scared that if he goes back that the rebels will try to find him and kill him.
Er kann nicht zurück, weil sein Leben dauernd bedroht ist, die Rebellen wollen ihn gefangen nehmen und ihn umbringen.
About 2 months ago I sat and talked to Jerry and Jerry told me, he said, I am so thankful for what the church is doing because if it was not for them I would not be alive today.
Vor 2 Monaten habe ich noch mit Jerry sprechen können. Er hat sich dann bei mir überwältigend bedankt und hat gesagt, das, was die Christen für mich getan haben, das war überhaupt das, was uns überleben ließ.
The church has helped by giving me food. The church has helped by giving clothing to my children. When I am sick, the church will help me with medicine. I am thankful to the church.
Die christliche Gemeinde hat mich versorgt mit Lebensmitteln und hat meine Leute auch mit Medizin versorgt, mit allem, was nötig war.
And Jerry is also now working in our agricultural program. We have provided him with tools and with seed rice so that he can plant. And by the end of this year, we hope that Jerry will be able to support himself from the help that the church has given.
Und Jerry ist nun auch in dem Landwirtschaftsprogramm drin und er hat nun eine Ausrüstung bekommen, mit dem er sein eigenes Land bestellen kann und wir hoffen, dass er bald so weit ist, dass er seinen eigenen Lebensunterhalt sich verdienen kann.
I noticed that the song that you were singing was from Psalm 146.
Ich habe vorhin beobachtet, dass euer Lied, das ihr gesungen habt, aus dem Psalm 146 stammt.
It says in verse 7, he upholds the cause of the oppressed and gives food to the hungry.
Da steht im Vers 7, Gott sorgt für die Notleidenden und gibt denen, die Hunger leiden.
Our prayer is that God will be able to continue to use us, the Protestant Church in Guinea, to feed these refugees and to provide the needs that they have, that the Lord is wanting to give them.
Ich möchte weiter dafür beten, dass Gott die Christen in Guinea benutzt, damit sie in dieser großen Not helfen können und den Flüchtlingen beistehen mit all dem, was sie brauchen.
This is a great responsibility that has been given to the church.
Das ist eine große Aufgabe und Verantwortung, die den Christen dort gegeben ist.
And we would ask that you continue to support us through your prayers.
Und wir möchten euch bitten, dass ihr fortfahrt, uns zu unterstützen mit euren Gebeten.
Thank you very much.
Vielen Dank. Thank you. Wir wollen nun miteinander singen vom Lied Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, 234. Weil wir heute die Posaunen da haben, werden sie uns den ersten Vers spielen und wir werden nur hören auf die schönen Klänge. Und dann Vers 2, 3 und 4 singen wir. Den ersten Vers spielen die Posaunen alleine. Das ist so schön, wenn man die Grüße bekommt, auch von denen, die draußen der Weite der Welt Dienst tun. Denken auch daran, dass wir mit manchen von Ihnen jetzt über die Kassette verbunden sind. Das ist auch immer wieder eine Freude für uns. Heute ist der Predigtext im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 12 bis 17. Kolosser 3, Vers 12 bis 17. So zieht nun als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten an, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leibe. Da meint er die Gemeinde, wo wir zusammengehören. Christus ist das Haupt der Gemeinde und wir gehören zu einem Leib zusammen. Der regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Das ist doch ein wunderschöner Bibelabschnitt. Nur macht er mich immer traurig. Vielleicht ist das eine Not, mit der ich zu kämpfen habe. Das sind bei mir immer Wunden. Ja, für Sie nicht, aber wenn da von der Sanftmut die Rede ist, verstehen Sie, das fehlt mir doch, macht mich traurig. Von der Geduld, die haben Sie vielleicht, aber ich doch nicht. Und von der Liebe. Wie wollte ich die Liebe haben? Dann höre ich das immer, wie das war bei den ersten Christen. Die haben das im täglichen Leben, im Werktag, draußen im Alltag, haben die das dargestellt und gelebt. Oh, wenn's doch bei uns auch so wäre. Wenn's doch bei uns auch so wäre. Heute auf der Kanzel kann man schön davon reden, aber im Werktag, im Druck des Geschäfts, bei der Arbeit. Mein erster Punkt heißt deshalb, das ist ganz schwierig. Vielleicht hat es jetzt der Letzte noch nicht ganz kapiert. Der denkt jetzt immer noch und sagt, schade, dass mein Chef nicht da ist. Der müsste das mal hören. Dem müsste man sagen, dass er mehr Sanftmut und Geduld braucht. Es gibt ja immer unter uns ein paar Trickreiche, die benutzen unseren Kassettendienst, um es einem böse heimzuzahlen. Der kriegt die Kassette. Da wird er aber die Augen aufreißen, was der noch hören kann. Aber jetzt hören wir ja heute dieses Wort mit der Sanftmut, mit der Geduld, mit der Liebe. Und wir hören das. Und dann weiß ich, dass das der Geist Gottes fertig bringt, dass er das wie ein Pfeil in ihr Gewissen schießen kann, dass sie auf einmal merken, da wird mit mir Fraktur geredet. Da geht's um meine Probleme, um meine Nöte. Das ist tatsächlich so, dass wir Christen schuld sind, dass der Name Gottes gelästert wird. Wenn wir doch nur ein Stück weit das darstellen könnten, leben könnten, in unseren täglichen Beziehungen. Warum ist denn das so schwierig? Weil man das nicht einem Menschen befehlen kann. Sie können nie zu einem anderen sagen, und wer das noch probiert, seinem Kind zu sagen, sei mal lieb, der ist dumm, töricht. Man kann das nicht befehlen. Das Verhalten, das ist für die Katz, das ist umsonst. Das geht nicht. Man kann es einander nicht befehlen. Man kann es nicht einmal sich selber kommandieren. Man kann es sich vornehmen, auf den Zettel schreiben, in seinen Terminkalender eintragen. Es hilft gar nichts. Man kommt nicht weiter. Da sind in uns ganze Kräfte, die uns wegziehen, genau in die entgegengesetzte Richtung. Wir als Christen wissen das doch. Das sind böse Teufelsmächte, die uns in den Streit, in den Zorn, in die Zwietracht hineinjagen. Das steckt doch tief in mir drin. Darf ich jetzt mal ein Wort zu Ehekrisen sagen? Das ist ein aktuelles Thema, sie nehmen auch unter Christen rapide zu. Ich bin immer dankbar, wenn Sie frühzeitig ein ganz vertrauliches Gespräch suchen und ich mit beiden Eheleuten reden darf über Ihre Ehekrise. Und da geht das meist so, bei fast allen Gesprächen. Mein erster Satz, den ich den Eheleuten sage, löst totale Verwunderung aus. Entsetzen. Die Leute meinen, ich sei geisteskrank, indem ich sage, es hat überhaupt keinen Wert, was man einander sagt. In der Ehe nimmt man nichts voneinander ab, bloß dadurch, dass man dem anderen Vorwürfe macht. Ja, aber mein Mann muss doch endlich kapieren. Und der sagt, aber meine Frau, die muss doch endlich zur Kenntnis nehmen und die hört nie. Und ich habe schon so oft gesagt, jedes Brautpaar, das ich traue, kriegt von mir noch im Traugespräch zugesagt, die Ehe ist eine Institution, wo man sich leider nichts sagen kann. Glauben das nicht. Auf Kommando will keiner dem anderen folgen. Keiner will sich vom anderen irgendetwas vorsetzen oder aufsetzen lassen. Das geht gar nicht. Ja, wie denn dann? Die Eheleute gucken mich an. Ja, was soll man dann machen? Es gibt nur eine Lösung. Darf ich es mit einem Beispiel Ihnen erklären? Wir sind ja am Freitag zurückgekommen aus Israel. Freitagmorgen stehen wir in Netanya am Hotel. Und jetzt müssen wir heim. Ich muss nach Stuttgart. Ich muss am Sonntag auf der Kanzel stehen. Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das? Wenn ich da über die Grenze will, an der libanesischen Grenze kommt man nicht durch, auch mit einem gültigen Pass. Da ist kein Passagierverkehr. Wie komme ich durch Syrien? Wie komme ich durch das Taurusgebirge? Ich jogge ja ganz gern, aber das schaffe ich nicht. Das ist zu viel. Wie komme ich durch Jugoslawien und Bosnien-Herzegowina? Und wenn ich das laufen könnte mit meinen Beinen, dann wären doch die Schuhsohlen durchgelaufen. Nein, das schaffe ich nicht. Da muss ich gleich sagen, das ist zu schwer für mich, das geht nicht. Da gibt es einen anderen eleganten Weg, dass man so ein paar Treppelchen hochsteigt und dann sitzt man da in so ein Metallgehäuse rein und in 3 Stunden und 50 Minuten trägt einen so ein Flugzeug nach München. Die Schubkraft der Düsen bringt einen an den Ort. Ja, sagen Sie, gibt's denn so etwas? Ja. Lassen Sie sich tragen von der Schubkraft, jetzt nicht der Düsen, lassen Sie sich tragen von der Schubkraft der Liebe Jesu. Wie Christus euch vergeben hat, also auch ich sehe überhaupt kein anderes Lösungsmittel aus all den mitmenschlichen Krisen, die wir haben, und den Ehe- und Familienkrisen. Da können Sie noch so viel Seminare besuchen und Vorträge anhören und Bücher lesen. Wenn Sie nicht anfangen, in Ihrem Leben zu staunen, wie groß die Liebe Jesu mit Ihnen ist, wie er Sie lieb hat, wie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Ich kann Ihnen sagen, wo das unter zerstrittenen Eheleuten bloß ein Ehegatte kapiert hat, da hat man es oft staunend sehen können, wie in kürzester Zeit die ganze Ehe wie ein umgedrehter Handschuh. Einer hat es kapiert, der bloß von der Liebe angerührt war, bewegt, der täglich bloß noch staunen könnte, mit welcher unsagbaren Geduld Jesus meine Schwächen trägt und ich doch voller Fehler und Mängel bin und ich so viel Not meinem Herrn mache. Und dann hat er erlebt, ach, wie ist das, wenn Jesus vergibt, wenn er sagt, schwamm drüber, wenn er mit seinem Blut alte Schuld auslöscht und er das in des Meeres Tiefe versenkt, und dann ist das wirklich weggetan. So groß ist die Vergebung Jesu. Ein Prediger hat einmal bei dieser Stelle so anschaulich gesagt, wenn Paulus zum Thema redet, was sollen wir tun im praktischen Leben, dann rutscht ihm immer der Füllfederhalter aus. Er will eigentlich schreiben, niederschreiben, was müssen wir tun, und immer rutscht das woanders hin. Und er erzählt uns, was Christus getan hat, so auch in diesem Abschnitt. Sinn doch einmal darüber nach, wie groß das Wunder ist. Freu dich daran, als ein Auserwählter Gottes. Ja, was sind wir? Auserwählte Gottes. Ja, wir sind von Gott privilegiert, sagt ein anderer empört. Bildest du dir was ein? Ich bild mir was drauf ein. Dass Gott mein Leben für kostbar hält und sagt, du brauchst nicht einfach so mitmachen wie alle anderen. Ich möchte etwas Besonderes machen. Und jetzt braucht keiner sich ausgeschlossen fühlen. Die Einladung Jesu wird doch noch überbracht. Sie dürfen doch zu den Auserwählten gehören, zu denen, denen auch ihr tägliches Werktagsleben geheiligt wird, in Dienst genommen wird, gereinigt und gesäubert wird durch die Vergebung Jesu. Und er möchte etwas aus uns machen. Darum sind das ja alles hier gar keine Befehle. Stimmt doch nicht. Sondern da wird auf wunderbare Weise beschrieben, wie uns Jesus überschüttet mit Gut, wie wir beschenkt werden und wie reich wir werden. Also so war mein erster Punkt, wie schwierig ist das? Jetzt muss natürlich der zweite Punkt heißen, nein, das ist überhaupt nicht schwierig. Überhaupt nicht schwierig. Und keiner braucht über diesen Worten traurig zu sein. Gar niemand. Auch nicht mit der Sanftmut und mit der Demut und Liebe. Wie haben Sie das heute Morgen gemacht, als Sie aufgestanden sind? Da sind Sie an den Schrank gegangen und haben die Bluse oder das Hemd rausgeholt und den Anzug und den Rock. Es war ja nicht so, dass Sie zuerst sagen müssen, jetzt muss ich die Nähnadel holen und jetzt muss ich den Stoff zuschneiden und jetzt muss ich mich an die Nähmaschine setzen, sondern Sie haben einfach die fertigen Kleider genommen und sind reingeschlüpft, vom Bügel runter. Und das, was Paulus uns sagt, ist für Leute, die das begriffen haben, dass sie Auserwählte Gottes sind, dass sie im Heilstand stehen, dass Jesus sie segnet und sie ihm gehören und sie seine Kinder sind, die dürfen die Kleider von der Stange wegnehmen. Ja, kann man das einfach so sagen? Zieh das an? Ja. Und jetzt möchte ich ein ganz hartes Wort sagen. Es ist eine ganz schlimme Sache, dass unter bibeltreuen Christen auch so viel Not herrscht in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Denn das ist eine Wahrheit, die wir oft heute leugnen, dass Jesus wirklich befähigt, auch aus großen Krisen herauszutreten. Du musst natürlich das dir überziehen lassen. Willst du überhaupt in der Liebe leben? Oder lebst du nur deinen Freiheitsdrang, deine Emanzipation? Willst du dich dem anderen untergeben? Hatte ja vor Jahren mal ein Brautpaar, das hat gesagt, also wir verzichten auf die christliche Trauung, denn das wollen wir nicht versprechen, dass einer dem anderen dient. Wir wollen überhaupt niemandem dienen. Wir wollen freie Menschen sein. Das ist die Frage, ob ich in der Liebe dem anderen dienen will. Ob ich mich in die Kleider Jesu hineingeben will, ob ich seine Sanftmut anziehen will, seine Barmherzigkeit, seine Freundlichkeit. Nimm diese Kleider, du kannst sie anziehen, und sie stehen dir und sie schmücken mich, dich. Da steht der schöne Gebetsvers in einem unserer Morgenlieder. Mein Jesus, schmücke mich mit Weisheit und mit Liebe, mit Keuschheit, mit Geduld durch deines Geistes Triebe. Auch mit der Demut mich vor allem kleide an, so bin ich wohlgeschmückt und köstlich angetan. Beten Sie so. Herr, ich möchte demütig in den Tag hineingehen. Interessanterweise, das sind
Charismen. Charismen, über die man heute so viel redet, aber von denen redet man gar nicht viel. Das sind Geistesgaben. Ich möchte demütig sein und sanftmütig und freundlich und barmherzig. Herr, gib mir doch deine Geistesgaben. Und jetzt passiert das wunderbar. Darf ich Ihnen aus dem Nähkästchen erzählen, wie es bei uns ist in der Ehe? Bevor ich aus dem Haus gehe unter ihre gestrengen Augen trete, sage ich zu meiner lieben Frau, du, passt die Krawatte mir? Steht die gut? Ich bin doch farbenblind, ich sehe das doch nicht. Unterschied zwischen grün und rot. Also, dann sage ich, du, pass mal auf, guck mal, ob da noch Schuppen auf meinem Buckel da liegen. Oder kannst du mir noch eine Bürste geben? Guck mal, ob das richtig aussieht. Sehen Sie, das gibt's in der Ehe. Dass einer den anderen bittet, und das soll es in einer Gemeinde geben, du hilf mir, dass ich schön aussehe. Sag mir mal, und dann sagt der andere, du pass mal auf, du hast ja noch Creme im Gesicht und da stimmt was nicht. Du musst dein Bart mal wieder kürzer machen oder so. Nicht? Also, dass der einer den anderen drauf anspricht und sagt, hör du, das sieht nicht gut aus. Und der eine bietet den anderen um die Handreichung und sagt, wie kann ich denn mein Leben verschönern? Das ist richtig begreifen. Auf Kommando hört keiner in der Ehe. Aber das gibt's, dass einer demütig den anderen bietet und sagt, hilf mir doch. Erst durch deine Augen sehe ich mich richtig. Und du musst mich kritisch beobachten und mein Leben prüfen, wie ich das machen muss. Ich möchte doch in diese Kleider hineinschlüpfen, die du da anbietest. Ertrage den einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat wie den anderen, gleich wie Christus euch vergeben hat, als auch ihr. Wollen Sie denn das? Interessant, wir können uns das oft nicht leisten, weil wir sagen, ja, wie wirkt das auf den anderen, wenn ich mich ihm so ausliefere? Die haben ja manche sogar Angst in der Ehe, wenn ich dem anderen das so frei in die Hand gebe. Sagt der Paulus, der Friede Christi regiere in euren Herzen. Was ist denn der Friede Christi? Das ist die Geborgenheit unter der Macht und Größe Jesu. Ihm ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Und wenn der große Jesus Sie beschützt und beschirmt, dann brauchen Sie vor Ihren Kollegen keine Angst mehr zu haben, dann brauchen Sie im Alltag nicht mit Tricks arbeiten und Ihre Ehre verteidigen, dann können Sie sanftmütig sein. Jetzt merken wir auf einmal, uns fehlt der Blick auf den Frieden Jesu. Wo kriege ich denn den Blick auf den Frieden Jesu? Da, wo er am Kreuz mir den Frieden erworben hat. Wo es heißt, ich gehöre Jesus ganz und völlig. Er ist mein Eigen und ich gehöre ihm. Und er ist der Sieger über alle dunklen Mächte, über alles, was der Teufel in meinem Leben noch tun mag. Ich vertraue ihm. Es gibt unter Frommen auch leider einen bösen Stress. Kennen Sie den Stress? Diese verzwungene Gesetzlichkeit. Ich muss mein Leben selber bessern. Ich habe im Alter mit 15 Jahren mit diesem unsinnigen Stress aufgehört. Manche fangen nach ihrer Bekehrung nochmal richtig an. Und die wollen so ein richtig heiliges Leben führen. Ich habe gemerkt, ich kann das nicht aus mir herauspressen. Ich darf immer neu von der Vergebung Jesu leben. Und seinen Frieden schmecken und fühlen. So einfach ist das. Sagen Sie nie mehr, so schwierig ist das. So einfach ist das. So kommen wir raus aus der Krise. Jetzt muss ich doch noch einen dritten Punkt anfügen. Wie macht man das ganz praktisch? Also jetzt werden Sie ungeduldig und sagen, also ich möchte wissen, wie das praktisch geht. Im Werktag, in den Problemen des Zusammenlebens zwischen schwierigen Menschen, wie macht man denn das? Und jetzt wollen wir immer gern Lebensregeln haben. Aber die Lebensregeln, das sind immer Tricks, wie man den anderen manipulieren will. Und das gibt uns die Bibel nicht. Nur einen Rat gibt uns Paulus. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Bei mir. Das Wort Christi oder das Wort Gottes, das soll reichlich, ich kann es auch so übersetzen, mit seinem ganzen Reichtum bei mir wohnen. Wenn Sie die Bibel in die Hand nehmen, muss es bis an Ihr Lebensende so sein, dass Sie jeden Tag Neuigkeiten entdecken. Dass Sie sagen, da wird mir was anderes groß. So reich ist das Wort. Und dieses Wort schafft Charaktere. Das schafft Persönlichkeiten. Das Wort Gottes, das prägt unseren Charakter, das formt unser Seelenleben, unser Gemüt, unsere Gedanken. Aus dem Wort werden neue Geschöpfe gemacht. Das macht Gott so. Das ist sein Mittel, mit dem er arbeitet. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das ist unser Sonntagsgottesdienst, das ist ein Hauskreis und eine Gemeinschaftsbibelstunde, aber das ist auch Ihre persönliche Stille unter dem Wort Gottes oder ein Bibelkurs, den Sie machen. Nehmen Sie jedes Bibelwort so, dass Ihr Charakter dadurch geformt wird, Ihr Leben verändert wird. Wissen Sie, was der Schatz einer solchen Gemeinde ist, wie die Hofacker-Gemeinde? Ist gar nicht da oben auf der Kanzel. Ich rede jetzt von Menschen, die schon heimgerufen sind. Sonst wäre es vielleicht Menschenvergötzung. Wir hatten in unserer Gemeinde eine körperbehinderte alte Dame. Sie hat nicht den Schick einer Filmschauspielerin gehabt und hat sich auch nicht gekleidet nach der letzten Pariser Mode. Vielleicht haben manche Konfirmanden etwas komisch geguckt. Aber unsere Fräulein Kurm, ein Singer, war die Seele der Kinderkirche. Und mir hat vor ein paar Tagen eine Frau gesagt, meine Kinder sind inzwischen schon große Söhne. Die wissen noch so viel wörtlich, was ihr die Frau Kur mitgegeben hat. Das war ein Mensch, der sie geprägt hat. Wir haben oft ein ganz falsches Bild, wenn wir von irgendwelchen Persönlichkeiten im Reiche Gottes reden. Gucken Sie sich mal wirklich um. Es sind immer wieder die Fußsoldaten Jesu, die seine Liebe einmal in ihr Herz aufgenommen haben, die vom Wort Gottes umgewandelt sind und neue Persönlichkeiten geworden. Denk an einen alten Mann, den ich in meiner Vikarszeit kennengelernt habe. Der hat mehr Besuche gemacht als die 5 Pfarrer in der Gemeinde, die dort waren. Ein Mensch, der geprägt war von der Liebe Jesu. Und das ist so gut, dass das Reich Gottes durch Menschen weitergetragen wird im Alltag, durch Mütter und Väter im Familienleben. Heute haben wir den Sonntag Kantate, singt. Jetzt haben Sie auch heute Nacht erlebt, wie die VfB-Fans den deutschen Meister gefeiert haben, auf die Hube gedrückt. Das gönnen wir ja den VfB-Fans, die müssen tüchtig auf die Hube drücken, denn das geht ja so wahnsinnig schnell, vielleicht schon im nächsten Jahr bangen die um den Abstieg. So geht das im Fußball. Und dann herrscht die Freude, nur ganz kurz, wir sind die Größten, we are the Champions. Bei uns Christen ist das Singen ja was ganz anderes. Lehrt und vermahnt euch selbst mit geistlichen, lieblichen Liedern, darum drücken wir nicht auf die Hupe. Bin aber doch meinen Nachbarn dankbar, dass in 20 Jahren noch nie ein Nachbar sich beschwert hat, dass wir auch am Sonntagmorgen schon um 7:45 einen Choral singen. Vielleicht fährt da manch einer aus dem Bett erschreckt und denkt, wo ist ein Radio an? Das Lob, das soll hörbar werden. Und mit dem Singen, das wollen wir nicht bloß als kirchenmusikalische, ästhetische Übung machen, sondern für unseren Herrn. Und es ist ja interessant beim Singen. Viele junge Leute, die können gar nicht mehr singen. Die können bloß einen Walkman ins Ohr drücken und auf Musik lauschen. Aber dass das von innen heraus kommt, das ist sicher die Not vieler, dass da gar nichts mehr ist, was aus dem Herzen kommt, an Dankbarkeit und Freude. Ganz praktisch, wie macht man das? Wie setzt man das um? Aus ihrem Leben soll die Freude an Jesus herausquellen, dass sie singen mit alten und neuen Liedern, dass sie zwitschern und pfeifen und brummen und summen, wie sie es gerade können, musikalisch oder unmusikalisch, aber dass das Herz mitjubiliert und dass sie alles, was sie tun, und jetzt geht es um ihren Werktag, um ihre Kollegen, um den Schreibtisch, an dem sie sitzen, die Küche, in der sie arbeiten, die schwierigen Kinder, die sie zu bemuttern haben oder was das auch sein möge, dass sie alles beginnen und vollenden im Namen Jesu, das heißt auf die Rechnung Jesu, in seinem Gehorsam, in seinem Auftrag und sagen, ich lasse mich von ihm senden. Und er hat mich für diesen Dienst beauftragt und ich weiß, dass er ein wunderbarer, großer Herr ist. Ich möchte seine Hand erfahren, seine Wunder erleben und entdecken, wie er in meinem Leben auch herrlich wirkt. Er wird alles prima hinausführen. Ich kann nur staunen über seine Macht und seine Liebe. Amen. Nun singen wir noch das Lied Oh, dass ich 1000 Zungen hätte. 238. Und da singen wir den Vers 4, den gibt's nämlich gleich vierfach in dem Lied 238. Das sind Verse, die nur im württembergischen Anhang stehen. Wir singen die Verse 4a, 4b und 4c. Du barmherziger, gnädiger und freundlicher Herr Jesus, wir dürfen deine Liebe erfahren, auch dort, wo wir im täglichen Leben uns oft verlassen fühlen. Auch in kranken Zeiten, in Traurigkeit und Einsamkeit. Und dann entdecken wir, wie du uns begegnest in deiner Liebe, wie du dich herunterbeugst zu uns, wie du alte Schuld vergibst und uns deine ganze Liebe erfahren lässt. Ach Herr, wir wollen ganz neu die Augen erst haben für deine Barmherzigkeit und das bei dir lernen, in deinem Bild, die Freundlichkeit und Demut und Sanftmut. Ja Herr, wir wollen es offen vor dir sagen, uns fehlt das alles. Das ist uns so fremd, auch von der Erziehung her, von unserer ganzen Natur und Wesensart. Gib uns deine Art und wirke durch deinen Heiligen Geist auch diese Geistesfrüchte bei uns, dass das sichtbar wird in den Spannungen eines jeden Arbeitstages, in den Problemen, denen wir ausgesetzt sind, im Geschäft und in der Familie. Und verzeih uns jetzt auch da, wo wir uns versündigt haben aneinander, an Kindern oder Eltern, an Ehegatten oder Verwandten, an Nachbarn und Bekannten und Kollegen. Du möchtest dein Licht leuchten lassen, auch durch unsere schwierige Persönlichkeit hindurch. Ach Herr, du kannst das Wunder auch vollbringen in deiner Macht. Und wir möchten dich bitten, dass du unser Leben dazu benutzt, dass deine Güte und deine Freundlichkeit zu Menschen kommt, unter denen wir leben. Und dass du durch uns hindurch wirkst. Wir möchten dich auch bitten für alle Dienste unserer Gemeinde, für alle Kreise und Gruppen, dass Menschen nicht uns sehen, sondern dich, dass Menschen dir begegnen und durch dein Wort umgewandelt werden.
Und wir bringen dir auch heute die ganze Not dieses Bürgerkriegs in Jugoslawien. Erbarm dich doch dieser geschundenen Menschen und schenk du Lösungen des Verständnisses. Und lass es auch durch deine Gemeinde geschehen, dass sie Brücken bauen darf. Wir möchten dich auch bitten für die Not der Flüchtlinge dort in Westafrika, dass du die Christen dort in Guinea befähigst, dass sie deine Liebe weitergeben können, dass sie gegürtet sind mit deiner Liebe, nicht bloß mit Humanität, sondern mit deiner nicht endenden Liebe. Ach Herr, gib uns dieses neue Herz und diese neue Art, die du selbst hast. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich kommen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch mal Platz. Ich darf noch bekannt geben, jetzt im Anschluss haben wir ein Picknick ausgeschrieben im Dobelgarten. Wenn Sie Ihre Sachen dabei haben, sind Sie herzlich eingeladen. Wer nichts dabei hat, ist eingeladen, dann halt so jetzt noch ein bisschen hochzugehen. Das ist ja gar nicht weit bei der Turmseite. Es sind auch Kinder der Kinderkirche oben. In dem schönen Gartengelände, das wir dort haben, ist es heute so ein Wetter, wo man auch ins Gras sitzen kann oder bei den vielen Spielgeräten auch mit den Kindern fröhlich sein kann. Und das ist eine nette Weise, sich zu begegnen. Die Treppen hoch beim Turm, dann kommt man direkt darauf. Der Vater unseres Pfarrer Bender, der hat heute Abend um 17 Uhr einen Gottesdienst im Grünen. Das ist unten am Max-Eitsee. Um 17 Uhr da außen hängt ein Plakat, wird da gerade seinen Spaziergang hin verlegt. Das ist immer ganz schön, wenn man auch so eine volksmissionarische Gelegenheit mit unterstützen kann und auf Menschen dort zugehen und denen etwas weitergeben von seiner Freude an Jesus. Nächsten Sonntag haben wir Konfirmation. Zweimal hintereinander. Wir mussten teilen, weil es so viele Konfirmanden sind. Zweimal 15 Konfirmanden. Wir haben es immer so gehalten, dass wir noch nie jemand ausgeladen haben. Noch nie. Das ist einfach so eine Art. Weil manche sagen, ich gehöre nicht daher. Hier gehört jeder her. An der Konfirmation ist aber so, es ist für manche Familien eine gewisse Beunruhigung, ob sie alle Platz finden. Und ich habe immer gesagt, bis zum Anfang vom Läuten finden die Konfirmandenfamilien in Ruhe Platz. Und so war es auch jedes Mal, sodass auch die, die von der Gemeinde teilnehmen wollten, gerne kommen durften. Aber andere sagen, ich gehe dann woanders hin. Auch das ist ihre Sache. Sondern es ist so, es soll Platz sein für die Konfirmandenfamilie. Und das hat sich immer so ganz gut ergeben, dann an der Konfirmation. Am nächsten Donnerstag, jetzt haben wir etwas, was nicht in unserem Notizenzettel steht, ist ein Vortrag von Otto Schaude über alternative Pädagogik. Das treibt ja nicht nur Eltern um, sondern auch Patenonkels. Und junge Leute und Großmütter und Großväter. Also, wie ist das denn heute mit der alternativen Pädagogik? Und da freuen wir uns, wenn so ein erfahrener Schulmann wie Otto Schaude darüber spricht. Am Donnerstag um 20 Uhr im Gemeindehaus. Und zur Opfer heute wollen wir für diese Arbeit geben, die wir durch diese evangelische Kirche in Guinea an diesen Flüchtlingen tun können. Ich war vor eineinhalb oder vor zwei Jahren in Guinea. Es ist sicher das am meisten notleidendste Land in Westafrika. Durch eine Terrorherrschaft unheimlich verarmt, korrupt und elend dran. Und ich freue mich, dass diese Christen, die dort in großer Not leben, sich der Ärmsten, der Geringen und der Notleidenden annehmen. Und das ist dann so schön, wie wir es durch unsere Arbeit von Hilfe für Brüder immer als Prinzip sagen.
Wir geben unseren Glaubensbrüdern, das sind unsere Gemeinden draußen, die einheimischen nationalen Gemeinden, damit die allen helfen, ohne Rücksicht darauf, welchen Glaubens die sind, aber durch die Hände der Christen vor Ort. Denn die kennen Land und Leute und die wissen, wie was am besten geschehen kann. Und wir freuen uns, dass wir diese Zusammenarbeit pflegen dürfen. Darum ganz herzlichen Dank auch für Ihre Gaben. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.